Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond.
Vor einer Woche hat Frankreichs neuer Premierminister Sébastien Lecornu seine Arbeit aufgenommen und bei der Amtsübernahme einen Bruch mit der Vergangenheit angekündigt. Nicht nur in der Form, nicht nur bei der Methode, auch inhaltliche Brüche. Folge 88 von Frankophil über den schwierigen Weg Frankreichs aus der politischen Sackgasse. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Frankreich erlebt eine Phase seltener Instabilität. 5 Premierminister in weniger als 2 Jahren, eine wachsende Staatsverschuldung, Proteste im Land und das Gefühl, dass die Institutionen vielleicht nicht mehr so richtig greifen. Viele fragen sich, ist das nur eine Krise der Regierung oder eine tiefere Krise der 5. Republik selbst? Um diese Fragen geht es in unserer heutigen Podcast-Folge. Zu Gast ist Matthias Wächter, Historiker und Direktor des CIFE in Nizza. Er hat viel über die französische Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Entwicklung der 5. Republik geforscht. Und Jakob Ross, Frankreich-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Wächter, die Parallelen zur Vergangenheit sind immer ein heikles Terrain für Historiker, aber womöglich gibt uns der Blick in die Geschichte ja doch ein paar Hinweise, um die aktuellen Probleme Frankreichs besser zu verstehen. Wenn man sich die häufigen Regierungswechsel derzeit anschaut, dann gibt es 2 Parallelen im Grunde. Anfang der 1930er Jahre, als Frankreich die Folgen der Weltwirtschaftskrise bewältigen musste, und das Ende der 4. Republik in den 1950er Jahren, als Regierungen ebenfalls im Monats- oder sogar im Wochenrhythmus wechselten. Welche Parallelen gibt es dazu heute und wo enden sie?
Parallelen kann man zunächst einmal in der Tat darin sehen, dass das Parlament damals wie heute es sehr schwer macht, eine stabile Exekutive zu ermöglichen, dass die Parteien schnell dabei sind, eine Regierung stürzen zu wollen, ohne aber gleichzeitig in der Lage zu sein, stabile Regierungskoalitionen zu formieren. Parallelen kann man auch ziehen zu der wirtschaftlich jetzt sehr krisenhaften Situation. Wir werden darauf ja noch zu sprechen kommen. Das war in den 30er Jahren ebenso der Fall. Und den sehr unterschiedlichen Lösungsansätzen, die Linke wie Rechte in dieser krisenhaften Situation parat haben. Andererseits sind die politischen Systeme sehr anders. Die Dritte und die Vierte Republik waren parlamentarische Regierungssysteme. Der Staatspräsident spielte eine wesentlich unwichtigere Rolle, als das heute der Fall ist. Heute ist der Staatspräsident volksgewählt. Er hat starke exekutive Befugnisse. Er kann das Parlament auflösen. Er ernennt den Premierminister, ohne dass dieser einer Parlamentsmehrheit bedarf. Er muss nicht vor das Parlament gehen, um sich bestätigen zu lassen. Insofern kann der Präsident hier weiterhin, insbesondere in seinen Machtbefugnissen im sogenannten Domaine Réservé, also der Außen-, Sicherheits- und Europapolitik, weiter fungieren, auch wenn es gerade keine parlamentarische Stabilität und keine stabile Regierung gibt.
Das sind ja jetzt Unterschiede, weil dieser starke Präsident erst 1958 mit der 5. Republik eingeführt wurde. Nun haben Sie gerade gesagt, es gibt auch Parallelen, sozusagen, wenn man sich die wirtschaftliche Lage in den 30er Jahren, die wirtschaftlichen Probleme anschaut. Frankreich hat heute wieder wirtschaftliche Probleme. Wie hat man denn am Ende dann die Republik stabilisiert und diese Probleme gelöst? Gibt es da Methoden, die eventuell auch heute interessant sein könnten.
In der Dritten Republik ist es in der Tat dann nicht gelungen, eine stabile Regierung, eine stabile Krisenpolitik durchzusetzen. Die Volksfront, also die Linksregierung, angeführt von dem Sozialisten Léon Blum, hat das versucht, hat aber auch nicht lange überleben können. Und dann haben wir eben die wachsende Bedrohung durch Deutschland, der eben das Land dann auch durch diese Uneinigkeit der Parteien geschwächt gegenübersteht. In der Vierten Republik haben wir es mit einer anderen Situation zu tun. Wir haben es, also der Phase nach 1945, haben wir es nicht mit einer wirtschaftlichen Krisenphase zu tun, sondern mit einer Wachstumsphase. Und das Wirtschaftswachstum Frankreichs beginnt in dieser Vierten Republik. Also die Vierte Republik, die aus der heutigen Perspektive oft angeklagt wird oder schlecht beurteilt wird, hat eigentlich die Trente Glorieuse, also die Fortschrittsepoche der Nachkriegsjahre, aufgegleist. Auch die europäische Integration aufgegleist. Das waren Politiker der Vierten Republik. Auch die NATO-Mitgliedschaft Frankreichs, also die Neuordnung Frankreichs, hat ganz stark mit der Vierten Republik begonnen. Also sie wird meiner Auffassung nach zu Unrecht kritisiert. Vor allen Dingen, weil sie ein Problem überhaupt nicht hat in den Griff bekommen können. Das war der Kolonialkrieg in Algerien.
Den Kolonialkrieg hat sie nicht in den Griff bekommen. Das war ja tatsächlich dann das große Thema zum Ende der Vierten Republik. Was aber funktioniert hat, im Grunde genommen, war ja die Koalitionsfindung. Wann ist diese Kompetenz auf französischer Seite verloren gegangen? Weil damals gab es in der Mitte des politischen Spektrums immer wieder ähnliche Koalitionen, die sich zusammengefunden haben, auch wenn sie dann nicht lange gehalten haben.
Mit der Fünften Republik wurde dann das Mehrheitswahlrecht wieder eingeführt. Das Mehrheitswahlrecht begünstigt die Blockbildung in einen linken und einen rechten Block. Und die Direktwahl des Staatspräsidenten in zwei Runden begünstigt ebenso die Blockbildung. So haben wir im Grunde genommen seit der Fünften Republik tendenziell eine Blockbildung in links und rechts. Und innerhalb dieser Blöcke, des linken wie des rechten Blocks, gibt es ja unterschiedliche Nuancierungen. Denken Sie an die gaullistische und die liberale, europafreundliche Rechte, die immer zusammengearbeitet haben. Oder der Linken die Zeit des Programme commun, also des gemeinsamen Programms von Sozialisten und Kommunisten. Also diese beiden Blöcke sind nicht homogen. Sie bestehen aus verschiedenen Kräften, aus verschiedenen Parteien. Aber innerhalb dieser Blöcke war stets die Koalitionsbildung möglich. Das Problem wird neu aufgerollt mit 2017, mit dem Erscheinen Emmanuel Macrons auf der politischen Bühne, des Mitteblocks, der nun neu entsteht. Und nun einer Tripolarisierung des politischen Systems mit einer Mitte, die in sich auch nicht homogen ist, und einer zwei rechten und linken Blöcke. Also mit 2017 haben wir es mit neuen Konditionen zu tun.
Jakob, an dich die Frage, wenn wir jetzt schon im Jahr 2017 sind, damals hat Emmanuel Macron bei seiner ersten Wahl ja dafür geworben, nicht mehr links und rechts zu sehen, sondern nur noch die richtige Lösung in den Blick zu nehmen und das Beste von links und rechts in seiner Bewegung sozusagen zu vereinen. Er hat damit dann, wenn nicht auf lokaler Ebene, wo die traditionellen Parteien weiterhin stark waren, aber doch zumindest auf nationaler Ebene, dafür gesorgt, dass die traditionellen Parteien ja nahezu pulverisiert wurden in den ersten Jahren. Wie viel Verantwortung trägt damit auch mit dieser Strategie Macron für die aktuelle Situation? Was glaubst du?
Ja, ich glaube, einige Verantwortung, denn wenn er sagte 2017, Präsident Macron, dass er das Beste von links und rechts mitnehmen wollte, dann hieß das in dieser Zeit zunächst einmal, dass er das Spitzenpersonal abgegraben hat, sowohl von den Sozialisten, also Mitte links, als auch von den Républicains, Mitte rechts. Der neue Premierminister Sébastien Lecornu, auf den wir noch eingehen werden, war ursprünglich bei den Républicains, hatte dort seine Zugehörigkeit, wechselte dann zu Macron und wurde 2017 ausgeschlossen aus der Partei. Das heißt, Macron hat zunächst mal diese Parteien personell geschwächt, natürlich auch inhaltlich geschwächt. und ist dann eben in den vergangenen Jahren an seinem Versprechen, das damit verbunden war, gescheitert, dass er nämlich den Französinnen und Franzosen keinen Grund lassen wollte, für die Extreme zu stimmen. Das war auch ein Versprechen 2017, was er 2022 nach seiner Wiederwahl wiederholte, als er genau wusste, dass er nur diese Wahl gewonnen hatte, weil viele Menschen für ihn gestimmt hatten, gegen das Rassemblement National, gegen Marine Le Pen in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl und nicht für ihn. Und da muss man natürlich heute mit Blick auf die Umfragewerte sagen, dass er mit diesem Versprechen spektakulär gescheitert ist und es eben auch bis heute, und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, versäumt hat, aus dieser ursprünglich La République en Marche, heute Renaissance-Bewegung, eben keine funktionierende Partei zu formen, keinen Nachfolger aufzubauen, der da ab 2027 dann sein Erbe verteidigen könnte.
Wenn wir uns den Präsidenten anschauen, so hat er natürlich große innenpolitische Probleme gerade, Emmanuel Macron, aber er ist weiterhin ja der anerkannte Ansprechpartner Frankreichs in außenpolitischen Fragen. Also es gibt sozusagen da keine Instabilität, keine außenpolitische Instabilität in Frankreich. Trotzdem spricht der Politikwissenschaftler Dominique Regnier von der Sciences Po von einem institutionellen Konstruktionsfehler. Die Direktwahl des Präsidenten fördere Populismus und erschwere Mehrheiten. Da sind wir jetzt nochmal bei der Kritik der Fünften Republik, die von Charles de Gaulle ja aufgegleist wurde, maßgeblich entwickelt wurde. Jakob, ist da was dran an dieser Kritik? Welche Verantwortung trägt diese Konstruktion der Fünften Republik für die aktuelle Malaise?
Was natürlich wichtig ist, ist, dass die Fünfte Republik ursprünglich keine Direktwahl des Präsidenten vorsah, dass diese Direktwahl nachträglich, ich glaube 1962, über ein Referendum, über eine Volksabstimmung von de Gaulle durchgedrückt wurde. Und dass das natürlich die ganze Balance, aber da kann mit Sicherheit Herr Wächter wesentlich detaillierter darauf antworten, dass die ganze institutionelle Balance der Fünften Republik natürlich verschoben hat, nochmal zugunsten eines sehr mächtigen, übermächtigen Präsidenten, dass über diese Übermacht eben etwas ins Ungleichgewicht geraten ist, was vielleicht heute ein Macron oder auch andere moderne, aktuellere Präsidenten nicht mehr ausfüllen können, denn de Gaulle lebte ja sehr von seiner Rolle als General, als Chef des freien Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs, brachte also eine unglaubliche Legitimität mit in dieses Amt, die heute ein demokratisch gewählter Präsident, der jetzt nicht Kriegsheld ist, der keine kolonialen Kriege gelöst hat, einfach nicht mitbringt. Dass das ein Ungleichgewicht ist, was der französischen Demokratie zu schaffen macht. Es hat in den vergangenen Jahren natürlich viel auch Auseinandersetzung mit dieser Frage gegeben. Es gibt einen französischen Historiker, Jean Garrigue, der hat über diese Besonderheit der französischen Demokratie geschrieben, dass sich da in der Republik im Grunde genommen etwas Monarchisches erhalten hat über diese Direktwahl des Präsidenten und dass das eben Frankreich insbesondere im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland, aber auch mit der parlamentarischen Demokratie Großbritanniens eben sehr stark unterscheidet und dass man durchaus sehen kann, letzter Punkt, dass das eben in den französischen Präsidentschaftswahlkämpfen dazu führt, dass es eine enorme Personifizierung dieser Wahl gibt, dass also Einzelfiguren, einzelne Politiker eine wesentlich größere Rolle spielen und dann auch Macht haben, wie Politik gestaltet wird, als das in Deutschland der Fall ist und dass das natürlich Figuren fördert in der französischen Politik, wie Emmanuel Macron einerseits, aber dann eben auch aktuell zum Beispiel wie Jean-Luc Mélenchon links außen oder eben die großen Figuren des Rassemblement National, Marine Le Pen und Jordan Bardella auf der äußeren Rechten.
Ich gebe die Frage direkt weiter, Herr Wächter. Diese auf de Gaulle zugeschnittene Fünfte Republik mit ihren Institutionen, wie groß ist das Problem aus Ihrer Perspektive für die heutige Generation der Politiker?
Ich denke, Frankreich ist ganz gut klargekommen mit der Fünften Republik und mit der Direktwahl des Präsidenten, auch nach de Gaulle. Giscard d'Estaing hat ein sehr gutes 7-jähriges Mandat gehabt, Mitterrand 2 Mandate. Er hat die Institutionen dann auch etwas modernisiert, kann man sagen. Er hat ja die Cohabitation, also das Zusammenleben mit einem Premierminister aus dem Oppositionslager ermöglicht. Auch unter Chirac hat das System relativ vernünftig funktioniert. Ich würde da mal etwas die Kirche im Dorf lassen und nicht gleich sagen, es gibt einen Konstruktionsfehler in der Verfassung der Fünften Republik. Man muss natürlich die Machtmittel, die die Verfassung dem Präsidenten in die Hand gibt, auch geschickt nutzen. Und das hat Chirac nicht getan, wie er 1997 ohne Not die Nationalversammlung aufgelöst hat. Er hatte eine absolut sichere Mehrheit in der Nationalversammlung und hat trotzdem schlecht beraten aufgelöst. Die Opposition hat die Mehrheit gewonnen. Er hat 5 Jahre lang mit einem sozialistischen Premier zusammenleben müssen. Macron hat die gleiche Dummheit begangen, noch am Abend der Europawahl die Nationalversammlung aufzulösen, weil er eine Klärung herbeiführen wollte. Aber der Moment konnte nicht ungünstiger sein. Das Rassemblement National hatte eine unglaubliche Dynamik. Ebenso die Linke hat sich dann in dieser sogenannten Neuen Volksfront vereinigt, womit er überhaupt nicht gerechnet hatte. Also die Dynamik war für sein eigenes Lager extrem ungünstig. Also man muss auch in der Lage sein, diese Machtmittel vernünftig zu nutzen. Sonst kann es auch zu Dysfunktionen des politischen Systems führen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Veränderung des Systems nach de Gaulle, die Einführung der 5-jährigen Amtsperiode des Präsidenten. Und die hat eigentlich dazu geführt, dass die Präsidenten 5 Jahre lang mit einer sicheren Mehrheit leben müssen, weil sie nicht mehr auflösen müssen. Sie müssen innerhalb ihrer Amtsperiode das Parlament nicht auflösen. Früher, bei der 7-jährigen Amtsperiode, musste der Präsident ja einmal auflösen. Und insofern überbrückte er notwendigerweise 2 Parlamentsmandate. Heute muss er nicht mehr auflösen. Er kann also 5 Jahre lang durchregieren mit einer Parlamentsmehrheit. Das hat Macron in seiner ersten Amtszeit getan. In seiner zweiten hat er eben diese Dummheit begangen, ohne Not das Parlament aufzulösen.
Bevor ich jetzt nochmal zu Jakob rüberleite, würde ich ganz gerne nochmal da reingehen in diese Diskussion. Diese Bauchschmerzen, die Jakob gerade aufgelistet hat zur Konstruktion der Fünften Republik, die gibt es ja nicht nur auf Seiten der politischen Beobachter, wenn ich sie mal so bezeichne, also, sondern auch in der politischen Klasse selbst. Ein aktuelles Interview von François Hollande, dem früheren Staatspräsidenten, der jetzt im Parlament sitzt, der sagt, die Fünfte Republik könne Krisen absorbieren, aber eben nicht lösen. Wenn man das jetzt weiterdenkt, dann heißt das ja im Grunde, das politische Personal ist nicht in der Lage, diese politische Krise für Frankreich zu lösen, aufgrund auch der institutionellen Begebenheiten, oder, Herr Wächter?
Da würde ich einen Punkt einbringen, das ist die Direktwahl des Staatspräsidenten als Fluchtpunkt des politischen Lebens. Die nächste Präsidentschaftswahl ist in der Logik verschiedener Politiker übermorgen. Insofern wird die Regierungsbildung und das Handeln der nächsten Regierung natürlich davon beeinflusst, dass bald, sehr bald wieder Präsidentschaftswahlen sind. Und das nun wiederum reduziert auch die Kompromissfähigkeit oder den Kompromisswillen der Parteien. Denn niemand möchte sich jetzt die Finger schmutzig machen und sich zu stark verwickeln in die Verantwortung einer Regierung, die ganz notwendigerweise den französischen Bürgerinnen und Bürgern Zumutungen bescheren wird. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, der nicht vergessen werden darf.
Und dann gibt es ja auch noch die Kommunalwahlen. Aber Jakob, du hattest dich gemeldet.
Ich stimme Herrn Wächter vollkommen zu, was diese Verbindung angeht zwischen der Regierungsbildung, der Mehrheiten im Parlament einerseits und eben dieser Präsidentschaftswahl, die mittlerweile spürbar über allem schwebt und für alles eine Bedeutung schon heute hat. Ergänzen mit einem zweiten Punkt, der vielleicht so ein bisschen erklären kann, warum dieses Präsidialamt heute vielleicht weniger Gestaltungsräume oder weniger der Zeit entspricht, als das in den 50er, 60er, 70er Jahren der Fall war. Und zwar gibt es einen zweiten Historiker, ich muss immer auf Historiker verweisen, Nicolas Rousselier, der 2015 ein Buch geschrieben hat über die Geschichte der Exekutive in Frankreich und der herleitet, wie diese Exekutive nach und nach eben dem Parlament die Macht ein Stück weit abgeluchst hat über verschiedene Republiken hinweg. Und der schließt sein Buch interessanterweise mit der These, dass der Präsident eben heute nicht nur die Konkurrenz innerhalb Frankreichs hat, durch das Parlament, sondern eben auch außerhalb Frankreichs, zum Beispiel durch die Europäische Union, durch alle möglichen internationalen Vertragswerke, und sagt im Grunde genommen, dass der Präsident heute den Erwartungen entsprechen muss der Franzosen als übermächtiger Präsident, als de Gaulle, der eben schaltet und waltet an der Spitze des Staates, gleichzeitig sich aber an ganz viele internationale Rechtsabkommen halten muss und eben zum Beispiel, das waren jetzt zuletzt große Themen in der Asyl- und Migrationspolitik, überhaupt nicht mehr machen kann, was er möchte, dass er in der Handelspolitik sehr stark gebunden ist durch europäische Kompetenzen, die in Brüssel liegen, durch internationale Abkommen, und dass dadurch eben eine Konkurrenz entsteht zwischen diesem in Frankreich häufig als übermächtigen Präsidenten präsentierten und gewähnten Präsidenten, der aber eben zunehmend überhaupt nicht mehr im Grunde genommen die Macht hat, auch in der internationalen Politik, die ein de Gaulle in den 60er Jahren noch hatte, und dass sich aus diesem Spannungsverhältnis eben insbesondere in Frankreich wirklich ein Problem ergeben hat.
Vielleicht dazu noch als Ergänzung, und er hat natürlich auch nicht die Macht mehr über die Währungspolitik Frankreichs, weil die Verantwortung liegt bei der EZB, und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, Herr Wächter. Das wird immer in den Berichten gerne zitiert, ich glaube, es sind jetzt 50 oder 51 Jahre her, dass Frankreich das letzte Mal einen ausgeglichenen Haushalt hatte. Inwieweit ist das auch eine Belastung für die Politik, weil der Bürger dann auch sieht, ja, dass die Politik nicht mehr gestaltungsfähig ist?
Es möchten viele französische Bürger nicht wahrhaben, dass es nur noch wenig Gestaltungsspielraum gibt. Man hat manchmal das Gefühl, dass manche französische Bürgerinnen und Bürger wie auf einer Insel leben und nicht verstehen, dass sich Frankreich in einem globalen Kontext, also zunächst einmal in einem europäischen Kontext, und Herr Ross hat ganz richtig auf die Verpflichtungen verwiesen, die wir im europäischen Kontext haben, dass wir uns in einem europäischen und auch in einem weltweiten Kontext und auch in einer europäischen weltweiten Konkurrenzsituation befinden und dadurch die Handlungsspielräume der Regierung eingeschränkt sind. Und das möchten viele französische Bürgerinnen und Bürger nicht wahrnehmen. Sie denken, man lebt hier in Frankreich auf einer Insel und der internationale Kontext zählt nicht. Nochmal jetzt auf die Verantwortung der Regierung zu sprechen zu kommen. Macron hat ja zunächst mal eine Angebotspolitik versucht. Er hat die Steuern entlastet für höhere Einkommen, für die Unternehmen, und versucht, auf diese Weise Wachstum herzustellen. Aber er hat die geringeren Staatseinnahmen nicht dadurch kompensiert, dass Ausgaben gekürzt wurden. Im Gegenteil, ab den Gelbwesten wurden eben soziale Unzufriedenheiten zugeschüttet mit neuen Staatsausgaben. Dann gab es das Whatever it takes in der Covid-Krise, also was immer es kostet, sollte die Wirtschaft unterstützt werden. Die Bürger auch, in der Energiekrise seit dem russischen Angriff auf die Ukraine genauso. Also man hat soziale Unzufriedenheit stets mit Staatsausgaben zugeschüttet und insofern natürlich auch eine Erwartungshaltung geschaffen. Und vor diesem Hintergrund ist es schwierig, jetzt die Bürger davon zu überzeugen, dass das nicht mehr funktioniert.
Jakob, hast du das Gefühl, das könnte, also dieses, was Herr Wächter da gerade sagte, Probleme mit Geld zuschütten, das könnte nochmal eine Option sein für die Regierenden, für eine Regierung unter Staatspräsident Emmanuel Macron sozusagen als Notausgang, wie er das ja auch schon bei den Gelbwesten gemacht hat oder auch in der Corona-Krise, also nochmal die Konflikte mit Geld befrieden? Oder ist das mittlerweile in einer Regierung Macron undenkbar, dass man diesen Weg noch einmal geht?
Also ich halte dieses Probleme mit Geld zuschütten für ausgeschlossen. Das gibt der französische Haushalt, das gibt das französische Haushaltsdefizit, aber vor allem einfach nicht mehr her. Nun bin ich kein Ökonom, aber das, was auch in der französischen Politik in den vergangenen Tagen und Wochen diskutiert wurde, klingt ja nicht nach mehr Defizit, sondern nur nach der Frage, wie viel Sparmaßnahmen man den französischen Wählerinnen und Wählern zumuten kann. Ich stimme auch hier, Herr Wächter, zu, dass ich auch ein Grundproblem in Frankreich mittlerweile darin sehe, dass sich alle einig sind, und ich spreche jetzt nicht nur von den Politikern, sondern wirklich von allen Franzosen, dass gespart werden muss, oder die allermeisten jedenfalls, dass es aber sobald es dann darum geht, konkret zu werden, wir haben ja die Diskussion in den vergangenen Wochen mitverfolgt, die Streichung zweier Feiertage, das Einfrieren von Pensionen oder Gehältern für Beamte, die Reduzierung der Ausgaben für den Sozialstaat, dass dann man sofort in diese Partikularinteressen hineinrutscht, dass alle Seiten sehr populistisch werden und dass es eben überhaupt nicht gelingt, hier zu signalisieren, dass man zu einer gemeinsamen Reformpolitik findet. Das ist ja einer der Hauptgründe, den diese Ratingagentur Fitch da am Freitag angeführt hat, dass sie nicht davon ausgeht, dass die derzeitige oder nächste Regierung es schafft, bis 2029 die neuen Defizite unter die 3% des Bruttoinlandsprodukts, also die Maastricht-Kriterien, die, glaube ich, sowieso jetzt nicht immer eingehalten wurden, im Gegenteil, aber die jedenfalls der Rahmen oder die Zielvorgabe sind, dass das nicht gelingen wird. Und das ist schon wirklich ein fatales Signal und vielleicht noch ergänzend, mich überrascht wirklich auch ausdrücklich als 34-Jähriger immer, dass gerade die Jüngeren in Frankreich auch in persönlichen Gesprächen offensichtlich davon ausgehen, dass es realistisch ist, dass man auch in 10, 20, 25 Jahren nur bis 60 Jahren arbeitet, dass das die Menschen sind, auch vergangenen Mittwoch im Zuge dieser Bloc-Rentou-Bewegung, die ganz rabiat gegen Sparmaßnahmen auf die Straße gehen und offensichtlich wirklich ausblenden, anders kann ich mir das nicht erklären, dass sie diejenigen sind, die mit ihren Beiträgen und Steuern diese riesigen Defizite in den nächsten Jahrzehnten werden tragen müssen, werden abbezahlen müssen. Nur eine Zahl oder ein Szenario, die Bedienung der Zinslast, nur der Zinslast auf die französischen Staatsschulden könnte in den kommenden Jahren der größte Haushaltsposten werden. Das heißt, die kommenden Generationen werden das meiste Geld des französischen Staates nicht einmal dafür ausgeben, dass die Schuldlast sich mindert, dass Schulden abgebaut werden, sondern nur, dass die Zinsverpflichtungen bedient werden für die internationalen Geldgeber. Und das finde ich wirklich, der wahrscheinlich noch 40 Jahre arbeiten wird, wirklich bedrückend, weil dieses Geld natürlich nicht für andere Sachen ausgegeben werden kann, nicht in Bildung investiert wird, nicht in Forschung und Innovation. Das ist wirklich ein bedrückendes Szenario.
Ja, daran anschließend, wenn man sich anschaut, als Deutscher anschaut, wie die politische Klasse in Frankreich auf diese Krise reagiert, ja, dann ist da ja auch aus deutscher Perspektive ein, ich sag das jetzt mal ganz vorsichtig, ein gewisses Maß an Verwunderung im Spiel, auch weil eben hierzulande eine gewisse Notwendigkeit des Sparens, wenn ich es mal so formuliere, vielleicht stärker akzeptiert wird als in Frankreich. Ich will da nur mal zwei Zitate einflechten, die da ganz gut passen zu diesem Punkt. Da sagt die Leitfigur der extremen Linken, also Jean-Luc Mélenchon, der ja mal knapp den Einzug in die Präsidentenstichwahl verpasst hat zur Staatsverschuldung. Es sind nicht unsere Schulden, sagt er. Fabien Roussel von den Kommunisten, die in Frankreich ja durchaus ein seriöser Gesprächspartner sind, der fordert eine Nullzinsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank. Jakob, was verrät diese Rhetorik über den politischen Umgang mit der ökonomischen Realität?
Ja gut, aus deutscher Perspektive muss ich mich vielleicht ein Stück weit revidieren, denn deine vorherige Frage war ja, kann man noch einmal die Probleme mit Geld zuschütten? Und das klingt ja jetzt so, als sei das eine Programmatik. Und man muss natürlich sagen, Frankreich hat die Spielräume national nicht mehr, hofft aber durchaus darauf, ohne jetzt hier in Polemiken hineinzurutschen, aber hofft durchaus darauf, dass sich diese Spielräume eben in Zukunft auf europäischer Ebene wieder ergeben könnten. Es gibt ja diesen Präzedenzfall von 2020, als sich die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel darauf einließ, zur Abminderung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-Lockdowns und der Covid-Politik europäische Schulden gemeinsam aufzunehmen, insbesondere damit Mitgliedstaaten zu helfen, die eben schon sehr stark belastete Haushalte haben. Und da ist in den vergangenen Wochen immer wieder und in den meisten französischen Parteien auch die Hoffnung zu hören gewesen, dass sich das wiederholt, dass sich der jetzige Bundeskanzler Friedrich Merz darauf einlässt, vielleicht in Zukunft erneut diesen Weg zu gehen. Nur, dass das dann am Ende einem deutschen Wähler nicht zu vermitteln ist, der auch von seinem Bundeskanzler zu hören bekommt, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt in den vergangenen Jahren, wir müssen sparen. der sich die Renteneintrittsalter anguckt und die vergleicht zwischen Deutschland und Frankreich, der sich die Rentenniveaus anguckt und die vergleicht, der sich die Wochenarbeitszeit anguckt und vergleicht. Also da rutschen wir, glaube ich, wenn das tatsächlich der Weg ist, den ich für nicht sehr wahrscheinlich halte, rutschen wir wirklich in gefährliche Diskussionen, auch auf europäischer Ebene, dass da sozusagen eine Wiederholung dieser Konflikte der 2010er Jahre im Zuge der Griechenland-Staatsschuldenkrise droht, dass also in Deutschland die Frugalen sitzen, in Nordeuropa und so ein bisschen auf die Südeuropäer runterblicken und die Südeuropäer im Gegenzug eben sich von oben herab behandelt fühlen. Und dass das gerade in Frankreich, wo ja ohnehin schon die Extreme sowohl auf der linken als auch auf der rechten sehr stark sind, nochmal wirklich viel Öl ins politische Feuer gießen könnte.
Herr Wächter, zur Realität, zur Wahrheit der politischen Verhältnisse in Frankreich gehört ja nun auch, wir wollen ja nicht nur Stimmen von den Rändern hier zitieren, dass die beiden letzten Premierminister, also Michel Barnier und François Bayrou, dass die keine Diskussion wollten über die Notwendigkeit von wirklich starken, strikten Sparmaßnahmen. Die haben das immer wieder versucht, der Bevölkerung einzuhämmern, seit Monaten. War das Scheitern dann zwangsläufig dieser beiden Premierminister, weil sie eben dieses Thema so stark in den Vordergrund gerückt haben? Oder ist da auch eigenes Verschulden, weil sie vielleicht nicht versucht haben, die politische Opposition, Klammer auf, ich weiß gar nicht, ob das möglich wäre, mit ins Boot zu holen?
In der Tat stellt sich die Frage, inwieweit das möglich ist und inwieweit jetzt der neue Kandidat Le Cornu dazu in der Lage sein muss. Denn natürlich sind sich die Akteure klar, dass Frankreich eine zu hohe Verschuldung hat. Aber über die Maßnahmen, die man ergreift, darüber besteht eben überhaupt keine Einigkeit. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, natürlich, dass auf Seiten der Rechten des Macron-Lagers vor allen Dingen über die Ausgabenseite geredet wird und nicht über die Einnahmenseite des Staates. Und hier besteht, und da muss man natürlich den Linken, die linke Position, wieder etwas mehr Gerechtigkeit antun, als wir es und ich auch selber in diesem Gespräch bislang getan habe. Es gibt natürlich in Frankreich ein Problem der sozialen Gerechtigkeit und eine immer größer werdende Spanne, ein Spagat zwischen den hohen und den niedrigen Einkommen. Also die soziale Ungleichheit in Frankreich wird immer größer. Das kann man statistisch belegen. Das Problem, was sich auftut, ist, wie soll der Staat, wie soll die Besteuerung hier nutzbar gemacht werden, einerseits um soziale Gerechtigkeit wiederherzustellen oder eine gleiche Verteilung der Lasten wiederherzustellen und andererseits das Defizit des französischen Staates zu senken. Der Vorschlag der Linken und der Sozialisten ist ja an der Einnahmenseite des Staates zu drehen. Und hier wiederum haben wir es mit einem Dogma Macrons zu tun, der ja von seiner Wahl an 2017 dafür eingetreten ist, die Steuern zu senken und nicht zu erhöhen. Und gerade eben für die hohen Einkommen, für diejenigen, die investieren können, der Vorschlag der Sozialisten, der sogenannten Zückmann-Steuer, geht dahin, gerade diese Bevölkerungsteile, deren Vermögen in den letzten Jahren massiv gewachsen sind, gerade diese Bevölkerungsteile daran zu beteiligen, das Defizit des Staates auszugleichen.
Aber es war doch so, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass dieser Alternativvorschlag der Sozialisten gerade einmal, ich glaube, die Hälfte des Sparvolumens ausgemacht hat, den die Regierung für notwendig erachtet. Und da muss man jetzt sagen, das Sparvolumen, was die gescheiterte Regierung, muss man ja mittlerweile sagen, in Angriff nehmen wollte, das hätte ja noch nicht einmal dazu geführt, dass Frankreich im nächsten Jahr die Maastricht-Kriterien einhalten könnte.
Da gebe ich Ihnen völlig recht. Natürlich gibt es einerseits keine Einigkeit darüber, wie viel eingespart werden muss und keine Einigkeit darüber, wie man es macht, also ob man an der Ausgaben- oder der Einnahmenseite des Staates dreht. Das also insofern sind die Divergenzen zwischen den Lager sind sehr groß. Die andere Frage ist die der Methode. Haben das Barnier und Bayrou wirklich ernsthaft genug versucht, diesen Graben, der zwischen den Lagern liegt, zu überbrücken? Barnier wahrscheinlich nicht wirklich. Bayrou galt ja eigentlich als der große Konsensmacher in der französischen Politik. der schon immer dafür plädiert hatte, dass man miteinander sprechen muss, dass man die Mitte stärken muss, dass man die besten Leute aus den verschiedensten Lagern zusammenbringen muss. Er hat offenbar dann über den Sommer nicht über sein Budget verhandeln wollen. Er hat es aufgetischt und die Oppositionspolitiker noch nicht einmal angerufen. Man hat ihm dann danach vorgeworfen, ja, warum haben Sie uns nicht angerufen, warum haben Sie nicht verhandelt? Da hat er gesagt, ihr wart doch alle in Urlaub.
Jakob, da würde man jetzt aus deutscher Perspektive sagen, was für ein, ja, also kann eigentlich nicht sein, was für ein Anfängerfehler, wenn ich selbst keine Mehrheit habe und eine Mehrheit für mein Budget nur mit Unterstützung der Opposition bekommen kann, dann muss ich die natürlich irgendwie einbinden. Wie blickst du auf diese Vorgänge?
Jetzt ist es eigentlich müßig, noch viel über Bayrou zu reden, denn er wurde gestürzt, aber da gibt es mehrere Theorien, warum er das getan hat. Die erste ist, dass er tatsächlich seinen Sturz schon abgesehen hat und nur den Zeitpunkt selber wählen wollte und deshalb dann aktiv den Präsidenten überzeugt hat, die Vertrauensfrage im Parlament zu stellen, denn Macron musste diese Sondersitzung in der Nationalversammlung ja ansetzen, also er musste sein grünes Licht geben. Und der zweite Teil dieser Erklärung wäre dann, dass Macron ein Stück weit froh war, Bayrou loszuwerden, denn Bayrou war ja nicht seine erste Wahl gewesen im vergangenen Dezember. Macron hatte schon damals Le Cornu zum Premierminister machen wollen und dann drängte sich aber Bayrou sozusagen davor und drohte damit, aus dem Macron-Bündnis in der Nationalversammlung mit seinen Abgeordneten auszuscheren. Der zweite Erklärungsansatz für Bayrous Vertrauensfrage war, dass Bayrou sich in dieser Rolle als Cassandra gefällt, dass er also erinnert werden möchte als der Mahner, der nicht erhört wurde, der aber wirklich einsam in der Nationalversammlung und in den Medien jetzt sozusagen das abgespult hat, diese Warnung vor der Last für kommende Generationen des dringenden Sparzwangs, dass das jetzt nicht überzeugt hat, dass er aber vielleicht dann in 10 Jahren sozusagen seine Memoiren schreiben kann und schreiben kann, ich habe ja gewarnt und mich trifft keine Schuld. Und die dritte Erklärung, die mir eigentlich am meisten Sorge macht, ist, dass er wirklich daran geglaubt hat, dass er die Sozialisten oder das Rassemblement National noch einmal davon überzeugen kann, seine Regierung zu tolerieren, wenn schon nicht zu unterstützen, dann eben nicht zu stürzen. Denn das würde wirklich ähnlich wie im vergangenen Jahr mit Macron und der Auflösung der Nationalversammlung die These stärken, dass Teile der französischen Spitzenpolitik wirklich extrem schlecht beraten sind und wirklich nicht mehr viel Gefühl dafür haben, was im Parlament vor sich geht, was auch im Land vor sich geht und diese drastischen Fehlkalkulationen treffen. Deswegen glaube ich eher an diese Cassandra-These bei Bayrou. Aber wie gesagt, diese Diskussion ist im Grunde müßig und die gleichen Aufgaben, vor denen Barnier und Bayrou standen, also vor allem einen Haushalt verabschieden zu können, die hat jetzt Le Cornu vor der Brust.
Aber was kann er anders machen? Welche Alternativen hat er nun? Wir blicken jetzt eine Woche Wirken des neuen Premierministers, der seine Regierungsmannschaft aber noch nicht vorgestellt hat, ja zurück. Lässt sich da schon absehen, dass und wie Sébastien Le Cornu anders an die Sache rangeht als seine beiden Vorgänger?
Also ich bin skeptisch. Er hat ja in seiner Rede zur Amtsübergabe noch an der Seite bei Ruß davon gesprochen, dass er einen Bruch möchte und zwar nicht nur in der Form, sondern auch bei den Inhalten mit den Vorgängerregierungen. Nur ob ihm das jemand in Frankreich abnimmt, als dem am längsten im Amt befindlichen Minister Macrons, der seit nunmehr 8 Jahren wirklich enger Vertrauter von Emmanuel Macron geworden ist, der als jemand galt, der sehr bewusst die Nähe zu Macron gesucht hat, das war immer der Vorwurf von Bayrou, und der jetzt am Wochenende in der französischen Öffentlichkeit damit gepunktet hat, dass er diese Forderung nach der Streichung von 2 Feiertagen zurückgenommen hat. Wenn das jetzt tatsächlich als Erfolg gilt, dann sind wir wirklich bei der Nichtpolitik angekommen, denn die Rücknahme einer Ankündigung ist ja keine Idee, wie es irgendwie weitergehen kann. Das ist ja keine Reformpolitik, sondern das Einkassieren unpopulärer Ankündigungen der Vorgänger. Und ich glaube wirklich, dass Le Cornu eigentlich nur eine Chance hat, sich tatsächlich abzusetzen und erfolgreicher zu sein als die Vorgängerregierungen, wenn er relativ schnell auch öffentlich den Bruch mit dem Präsidenten einleitet, das vielleicht auch mit Macron hinter verschlossenen Türen abstimmt, das weiß ich nicht, aber dass er wirklich der Öffentlichkeit beweist, dass er nicht der dritte Premier jetzt von Macrons Gnaden seit der Auflösung der Nationalversammlung ist, sondern dass er jemand ist, der eine Brücke schlagen kann in die Zeit nach Macron. Wenn ihm das nicht gelingt, glaube ich tatsächlich, dass ihm ein ähnliches Schicksal droht wie Barnier und Bayrou.
Herr Wächter, Brücke schlagen, gutes Stichwort, in die Zeit nach Macron. Wie notwendig ist es aus Ihrer Sicht, dass sich Le Cornu, dass sich die Regierung mit Absprachen, Koalitionsvertrag will ich gar nicht sagen, aber mit irgendwelchen Festlegungen mit der politischen Opposition einigt? Und sehen Sie dafür Hinweise, dass es dazu kommen könnte? Denn es gibt ja immer wieder die Berichterstattung auch darüber. Immer wieder, auch der Präsident, glaube ich, hat das selber häufiger mal erwähnt, wird ja Deutschland sozusagen als Koalitionsvorbild genannt, wo sich eben auch Parteien aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern am Ende nach viel Knirschen und Knarzen zusammenfinden und auf ein gemeinsames Regierungsprogramm verständigen.
Arithmetisch geht es nur, wenn Le Cornu auf die Sozialisten zugeht und ein Budget auftischt, was für die Sozialisten zumindest tolerierbar ist. Und das Fallenlassen der beiden Feiertage ist der erste Schritt dazu. Das ist eine Maßnahme, die von der Linken als extrem sozial ungerecht wahrgenommen wird, weil sie die arbeitende Bevölkerung, die Putzfrau und den Müllmann genauso wie den Kader, also den höheren Angestellten trifft und wiederum in die Kategorie dieser sozial im ungerechten Maßnahmen wie einst die CO2-Steuer, die die Gelbwestenbewegung ausgelöst hatte, eingestuft wird. Insofern eine notwendige Konzession eigentlich, die er gemacht hat. Aber wenn es jetzt an weitere Konzessionen an die Sozialisten geht, ohne die es eben nicht möglich ist, dann muss er an die Frage der Besteuerung rangehen. Und dann muss er eben auch mit dem Erbe von Macron brechen. Denn Macron möchte in die Geschichte eingehen mit einem gewissen Erbe, dass er Reformen gemacht hat in Frankreich, dass er das Wachstum in das Land wieder hereingebracht hat, dass er eine Start-up-Nation lanciert hat. Und wenn er jetzt mit diesem Erbe Macron sozusagen bricht, in der Tat muss er sich auf eine Weise von Macron lösen. Denn nur so geht es. Nur so geht es. Es geht nur mit den Sozialisten. Andererseits nur noch auf die Frage der Koalition zu kommen. Natürlich wäre das wünschenswert, dass Frankreich diesen Weg gehen würde. Aber jetzt geht es ja darum, innerhalb von wenigen Wochen einen Haushalt aufzustellen. Eine Koalition, das kennen wir aus der bundesdeutschen Erfahrung. Koalitionsverhandlungen dauern lange. Die können sogar manche Monate dauern. Manchmal werden sie sogar abgebrochen. Das geht nicht in ein paar Tagen. Und jetzt ist es wirklich die Frage von ein paar Tagen. In ein paar Wochen muss er ein Budget aufstellen. Er hat keine Zeit für Koalitionsverhandlungen. Er hat Zeit für Tolerierungsverhandlungen, mir nicht.
Und wenn auch dieser Premierminister scheitert, Herr Wächter, was ist dann? Bleibt dann nur noch der Rücktritt des Präsidenten?
Nein, dann gibt es eine nächste Auflösung und dann, Gott bewahre, was das Ergebnis sein wird, denn was gerade geschieht und die Unfähigkeit der Mitteparteien, eine Regierung aufzustellen und die Probleme des Landes anzugehen, das kann ja nur die Ränder des politischen Systems stärken. Aber der Präsident wird nicht zurücktreten. Das halte ich für völlig ausgeschlossen.
Jakob, Stichwort Ränder des politischen Systems. Da sind wir nicht weit von Marine Le Pen vom Rassemblement National. Da hat man den Eindruck, ich glaube am 8. September war das, dass sie gar nicht mehr, weil man würde ja erstmal denken, okay, im Interesse des Rassemblement National ist eine Stärkung des Parlaments, dass aus dem Parlament heraus Politik gemacht wird. Aber da hat die Politikerin sich schon direkt an die Franzosen gewandt in ihrer Rede und gar nicht mehr ans Parlament gesprochen. Sind wir da tatsächlich schon in der unmittelbaren Vorbereitung auf die nächsten Präsidentenwahlen, wie das Herr Wächter ja zu Anfang unseres Gespräches gesagt hat, dass man die politischen Institutionen im Grunde ja ignoriert und einfach nur noch mit Blick auf den Mai 2027 agiert?
Ja, also ich glaube, im politischen Hier und Jetzt ist das Parlament und ist auch die Fraktion des Rassemblement National natürlich extrem wichtig. Marine Le Pen ist nicht mehr Parteichefin, sondern Fraktionschefin. würde, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass auch Le Cornu scheitert, es dann Neuwahlen gibt, sehr wahrscheinlich, da stimme ich Herrn Wächter in der Analyse zu, würde das für Marine Le Pen höchstwahrscheinlich, ich glaube, es gibt noch eine ganz kleine Möglichkeit, dass sie doch nochmal antreten könnte, aber höchstwahrscheinlich bedeuten, dass sie ihren Sitz im Parlament verliert, dass sie nicht mehr in der Fraktion tätig ist, was dann natürlich so ein bisschen die Frage für sie stellt, was überhaupt noch ihre Rolle ist im Rassemblement National, denn sie erwartet ja auch das Gerichtsurteil, ob sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten kann. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass das Rassemblement National in den vergangenen Jahren viel Wert auf eine Stärkung des Parlaments gelegt hat, sich für eine Wahlrechtsreform eingesetzt hat, weil sich das Rassemblement National eben immer benachteiligt sah in den Parlamentswahlen, wofür es auch gute Gründe gibt, weil aber jetzt diese Präsidentschaftswahl und mit der zweiten Wahlrunde tatsächlich die Möglichkeit in den Blick gerät, dass ein Präsident oder eine Präsidentin des Rassemblement National bald in den Élysée einzieht, weil das so näher kommt, geht es jetzt eben viel stärker darum, sich auf diese Exekutivmacht einzuschießen, darauf vorzubereiten. Das Rassemblement National hat die vergangenen Wahlprogramme sehr stark auch auf die Rolle des Präsidenten ausgerichtet, möchte zum Beispiel mehr direkte Demokratie in die französische Politik einführen. Auch das ist ja eine Möglichkeit, die sowohl von Präsident Macron in seiner Neujahrsansprache ganz zu Beginn des Jahres als dann auch von Premierminister Bayrou immer wieder ins Spiel gebracht wurde, wo sich viele gefragt haben, in welchen Fragen sie das tun wollen. Und auch da könnte das Rassemblement National jetzt sozusagen ja auf den Scherben dieser Unfähigkeit der politischen Mitte ein Konsens, ein Reformprogramm zu verabschieden, das aufnehmen und dann eben ab 2027 spätestens zum Beispiel über Referenden versuchen, Politik zu machen. Dann mit dem Argument natürlich, dass weder im Parlament noch mit einem Präsident Macron die großen Reformen und eine Einigung des Landes gelungen ist.
Ich würde ganz gerne zum Ende des Gespräches nochmal ein Stichwort aufgreifen, das jetzt in den letzten Minuten ja häufiger gefallen ist. Und das sind die Gelbwesten, die Gelbwestenbewegung in der ersten Amtszeit von Staatspräsident Macron. Jetzt gibt es wieder, könnte sagen, möglicherweise eine neue Gelbwestenbewegung, zumindest eine Protestbewegung, alles dicht machen, alles blockieren, nennt die sich auch, also wieder eine dezentrale Protestbewegung, die sich vor Wochen schon formiert hat und dann immer größer geworden ist. Jetzt gab es in der vergangenen Woche halt diesen Protesttag. Am Donnerstag ist der nächste Protesttag, der ist dann wieder von den Gewerkschaften organisiert. Jakob, wie würdest du das einschätzen? Wie gefährlich ist die Straße für die Regierung, für die handelnden Politiker aktuell?
Ja, ich glaube, je mehr der Eindruck entsteht, dass weder im Parlament noch im Präsidentenpalast Lösungen gefunden werden, desto mehr kommen natürlich Alternativen in Frage. Das können Volksabstimmungen sein, wie gesagt, direkte Demokratie. Das kann aber natürlich, und das ist in Frankreich, das wissen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, immer eine Möglichkeit über Druck von der Straße geschehen. Ich finde die Vergleiche mit den Gelbwesten noch etwas verfehlt. Also bis auf die Entstehung dieser Bloc-en-Tout-Bewegung in den sozialen Netzwerken habe ich jedenfalls und aus der Ferne, weil ich in der vergangenen Woche in Berlin war, diesen Protesttag am vergangenen Mittwoch als ganz anders erlebt, damit angefangen, dass es eben unter der Woche war und dass damit viele Franzosen, die arbeiten gehen, eben nicht teilgenommen haben. Die Gelbwesten-Proteste waren ja sehr stark auf die Wochenenden und die Samstage konzentriert über Monate, dass man sich dann ins Auto setzte, nach Paris fuhr oder in den Zug und dann eben in Paris protestierte, teilweise sehr gewalttätig. Und auch die Zusammensetzung. Also ich habe am vergangenen Mittwoch bei vielen Demonstrationen im ganzen Land zum Beispiel viele Palästina-Flaggen gesehen. Dann gab es aber auch ehemalige Gelbwesten, die sich das mal angeguckt haben. Es gab weit linke, autonome Gruppen. Es gab weit rechte, souveränistische Gruppen, sodass das sehr, sehr bunt gemischt war. Und ich da jetzt noch keine Einheit, keine gemeinsamen Ziele gesehen habe. Davon abgesehen, das eint diese vielen Gruppen natürlich, dass eben der Präsident sehr stark abgelehnt wird, der, glaube ich, aktuell in Umfragen oder bei der Beliebtheit nur noch bei 15% steht in Frankreich.
Herr Wächter, an Sie die Frage als Historiker. wenn Sie sich diese Protestbewegungen anschauen, es gab ja schon zahlreiche Protestbewegungen von der Straße, die den Regierenden dann gefährlich wurden. Sie haben vor einiger Zeit den Präsidenten Jacques Chirac erwähnt, der hat ja auch Erfahrungen damit gemacht. Viele Präsidenten haben den Druck der Straße gespürt. Wie würden Sie diese neue Protestbewegung in der vergangenen Woche und jetzt nochmal die Gewerkschaften, die darauf aufspringen und eine eigene Protestbewegung ins Leben rufen wollen, wie würden Sie das bewerten? Wird das den Regierenden, kann das den Regierenden nochmal gefährlich werden?
Es ist noch etwas zu früh, das zu beantworten. Sehr viel hängt davon ab, wie es am Donnerstag abgeht bei dem ja von allen großen Gewerkschaften unterstützten Aufruf zum Streik. Da steht jetzt die Frage ins Haus, ça prend ou ça prend pas, wie die Mayonnaise. Ne? So ähnlich ist es bei den sozialen Bewegungen auch. Das tout bloqué, das hat noch nicht funktioniert. Das war ein Tag, das war eine Eintagsfliege. Wenn es am Donnerstag eine große Mobilisierung gibt und wenn es dann erkennbar wird, dass die Regierung keineswegs auf Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit und gerechterer Lastenverteilung angesichts des Haushaltsdefizits eingeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es wieder eine größere soziale Bewegung gibt. Ein anderes Thema, was wir heute überhaupt nicht angesprochen haben, ist die Rentenreform, die ja weiterhin nicht akzeptiert wird von den Gewerkschaften und bei vielen Bürgerinnen und Bürgern als ein gegen das Volk sozusagen durchgesetztes Reformpaket wahrgenommen wird. Bayrou hat es versucht, mit dem sogenannten Konklave über die Rentenreform, das ist gescheitert, unter anderem gescheitert am MEDEF, also der Arbeitgebervereinigung. Und hier erwartet die Linke natürlich auch, dass die Regierung diese Frage noch einmal wieder auf den Tisch legt. Also sehr viel hängt davon ab, inwieweit Le Cornu in der Lage ist, dem linken Lager den Forderungen entgegenzukommen und damit Elan aus einer möglichen Mobilisierung herauszunehmen.
Letzte Frage für diese Podcast-Folge. Wie kompromissbereit, weil wir immer über die Regierung gesprochen haben, über den Präsidenten, über die Premierminister, wie kompromissbereit nehmen Sie denn ja die Opposition, die sozialistische Opposition wahr? Ist die denn bereit, auch für Sie schmerzhafte Kompromisse einzugehen mit der Regierung, glauben Sie?
Die ist auch in einem Dilemma befangen. Die sozialistische Opposition ist einerseits natürlich eine staatstragende Partei. Die Sozialisten haben vielfach regiert, haben den Präsidenten gestellt und sind eigentlich eine konstruktive staatstragende Partei. Aber in der derzeitigen Arithmetik der Linken und bei dem derzeitigen Wahlrecht, also dem Mehrheitswahlrecht, sind sie auf die LFI angewiesen, also die linksradikale Oppositionspartei oder Bewegung angewiesen, um Mandate zu bekommen, um Abgeordnete zu bekommen. Also sie befinden sich auch in einem Spagat einerseits zwischen ihrer natürlichen Tendenz zum Kompromiss und zur staatlichen Verantwortung und andererseits der Notwendigkeit, auf dem linken, linksradikalen Lager allianzfähig zu bleiben.
Folge 88 von Frankophil mit dem Historiker Matthias Wächter aus Nizza und Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Das Podcast-Projekt Frankophil ist entstanden mit Unterstützung des Deutsch-Französischen Bürgerfonds und des Gustav-Stresemann-Instituts in Bonn. Am Mikrofon war Andreas Noll.